David ist 16 Jahre alt, als er voller Begeisterung sein Leben Jesus übergibt und sich taufen lässt. Doch dann kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Sein Kater stirbt qualvoll, Streitigkeiten zerstören das Gemeindeleben, Freunde verlassen ihn, sein Opa stirbt und dann bekommt sein Vater noch eine schwere Krebsdiagnose. Die Krankheit führt zum Tod. Kurz nach der Beerdigung bemerkt David eine ungewöhnliche Erhebung an seinem Hals. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser Ausgabe von Menschen im Fokus. Ich freue mich heute, den David da zu haben. Herzlich willkommen, lieber David.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Magst du uns einmal mitnehmen in diese Zeit nach deiner Taufe? Wie hast du diese ganzen Hiobsbotschaften erlebt und auch verkraftet?
Der Glaube war für mich nichts Persönliches gewesen. Ich kannte es zwar aus Kindheitserzählungen, aber ich hatte nie die persönliche Erfahrung gemacht. Und Gott hat einige Ereignisse so gelenkt, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und dann vor allem auch durch eine sehr, sehr gesegnete Jugendgruppe das erleben konnte, was es heißt, für Gott zu wirken, auch wenn man sehr jung war. Und ich sage immer, ich glaube, wenn jeder junge Mensch so eine Jugendgruppe hätte, ist es keine Garantie natürlich, aber wäre das der beste Weg, dass junge Menschen den Glauben wundervoll finden würden. Mhm. Und deswegen haben wir uns damals entschlossen, uns taufen zu lassen. Wir haben gepredigt in der Gemeinde mit unserem Pastor zusammen. Und es war oft so, dass die Geschwister auch gesagt haben, wenn die Jugend etwas macht im Gottesdienst, es ist, als würde Gott in die Gemeinde hineinscheinen. Mhm. Und ich habe das damals nicht so verstanden, aber später habe ich gemerkt, dass Gott das sehr mächtig benutzt hat, diesen Zusammenhalt in der Jugend. Und ich glaube, das hätte auch so anhalten können, wenn da nicht einige Dinge dazwischen gekommen wären. Und es war gerade die Zeit, als ich in der 11. Klasse war. Ich habe mich dann langsam vorbereitet aufs Abitur in zwei Jahren.
Also 16 Jahre ungefähr?
Genau, 16, 17 Jahre war ich damals alt. Und das Erste war dann, wie du schon gesagt hast, dass mein Kater damals sehr krank wurde. Und das tut schon weh, so als Haustierbesitzer natürlich, wenn das Tier so leidet. Und auch wenn es sich vielleicht ein bisschen oberflächlich anhört, aber ich habe selbst da gemerkt, dass Gott Menschen tröstet, auch wenn das Leid scheinbar noch so klein ist. Mhm. Und das hat mich vorbereitet auf weitere Schritte, weil kurz danach dann meinem Vater diese Krebsdiagnose gestellt wurde. Und mein Vater, der, muss man sich so vorstellen, das ist so ein, man sagt so ein Kopf durch die Wand Mensch. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, dann geht er nochmal durch. Er hatte eine sehr sture und sehr dickköpfige Seite. Mhm. Aber das wiederum war, wenn er von etwas überzeugt war, ein großer Segen, weil er dann sehr, sehr zielstrebig war. Und ich konnte ihn halt alles fragen. Er war handwerklich begabt, er hat ein Haus gebaut. Er war so auch sehr intelligent, hat mir in Mathe immer geholfen und mir bei so offiziellen Schreiben mit Banken und so weiter, Versicherungen geholfen und so. Und als ich dann das erste Mal gemerkt hatte, dass die Stütze wahrscheinlich bald wegbrechen kann, war das auch komisch, weil ich nicht wusste, wo ich hin soll. Mhm. Ich erinnere mich noch, ich war damals bei zwei Arztgesprächen mit dabei. Der erste Professor, der hatte dann gesagt, Herr Niesner, das und das ist Ihre Diagnose. Die Prognose aus anderen Fällen ist wahrscheinlich so, dass Sie nicht länger als 2 bis 8 Jahre zu leben haben. Mhm. Damals war ich, wie gesagt, 17 und ich wusste 2 Jahre, das ist dann ungefähr ein Jahr nach dem Abitur und ich wusste ja nicht, wie es danach weitergeht. Und es war heftig, weil ich gemerkt habe, die Stütze, die mir immer da war, die wird wegfallen irgendwann. Und die zweite Ärztin, das war dann ein paar Wochen später, nach ein paar weiteren Untersuchungen, die hat dann gesagt, naja, Herr Niesner, es werden eher 2 bis 2,5 Jahre sein. Und das war dann das erste Mal, wo ich gemerkt habe, jetzt ist wirklich die Zeit sehr knapp. Und mein Vater hat damals noch zu mir gesagt, dass wir dann aus dem Krankenhaus raus sind, sag erstmal Mama nichts davon. Mhm. Und das war heftig, weil...
Also war eine sehr plötzliche Diagnose, war jetzt keine...
Relativ plötzlich, ja. Das muss schon länger in seinem Körper gewesen sein, aber er hatte irgendwann dann Blut im Stuhl und dann kam er von der Untersuchung zu jener und so weiter.
Was für ein Krebs war das?
Darmkrebs. Aber sehr weit fortgeschritten. Mhm. Und das hat sich auch über die Jahre dann so gezeigt, weil irgendwann kam dann Lebermetastasen raus. Dann hat man Metastasen der Lunge recht schnell gefunden. Dann irgendwann hatte er sogar ein gebrochenes Schlüsselbein, weil es schon im Knochen war. Oh. Und ganz, ganz am Ende konnte er dann auch wirklich nicht mehr geradeaus laufen, weil es schon im Kleinhirn eine Metastase war und sein Bewegungsapparat, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Mhm. Und das war heftig. Es hat mir aber auch viel gezeigt, weil ich in der Zeit gemerkt habe, wie heilsam es auch ist, wenn man sich wirklich ganz an Gott klammert, im Gebet sagt, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Du bist der Einzige, den ich noch habe. Und ich, so im Nachhinein, ich muss oft sagen, es ist faszinierend, auch wenn ich in der Bibel nur Gerichtsandrohungen über Babylon gelesen habe. Das ist jetzt nicht der klassische Text, der dir viel Trost spendet. Ich habe so einen Frieden gespürt, wie ihn die Welt nicht geben kann. Mhm. Und ich wusste auch, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, Gott hat einen Plan und er wird niemanden im Stich lassen, der sich wirklich an ihn klammert. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir in unseren Sorgen und Zweifeln oft loslassen und nicht mehr der Fürsorge von unserem himmlischen Vater vertrauen.
Mhm. Und deine Reaktion war also wirklich, dich direkt an Gott zu klammern dann
auch. Ja, weil in der Zeit von der Taufe auch, man hat ja als junger Mensch viele Fragen und ich war schon immer ein sehr tiefsinniger Mensch, habe viele Gedanken mir auch gemacht. Und Gott hat mir damals durch zwei Predigten vor allem zwei Fragen beantwortet. Warum ist so viel Leid in der Welt? Und was passiert mit der Welt noch? Mhm. Und ausgehend von diesen Antworten, die Gott mir damals gegeben hat, durch sein Wort, durch den Fall von Luzifer und die Endzeitprophetie, wusste ich, dass Gott nicht schuld ist an dem Leid, dass er aber immer die Menschen hindurchtragen wird. Mhm. Das war mir damals vor und nach der Taufe ein theoretischer Trost, aber ein sehr großer Trost, der mir dann in den Jahren danach wirklich zur Praxis wurde. Mhm. Und ich gemerkt habe, dass Gott tatsächlich in das Leben von Menschen heruntergreifen wird, wenn wir nach ihm fragen.
Mhm. Und wie hast du diesen schweren Schlag verkraftet? Du warst ja mitten in den Abi-Vorbereitungen, dann 11. Klasse wird es ja langsam ernst. Wie hast du da deinen Alltag so bewältigt?
Ich sag mal so, anfänglich ist natürlich ein echter Hammer, wenn du das mitbekommst, weil du weißt, jetzt wird vieles ganz anders werden, als es war. Mhm. Wir hatten davor viele schöne Familienzeiten, schöne Urlaube, schöne Ausflüge. Mein Vater hat uns viel ermöglicht. Mhm. Und als es dann halt genommen war durch diese Nachricht, da ging erstmal nicht viel. Also ich habe viel geweint, viel Zeit auch alleine verbracht. Aber irgendwann, es ist leider, oder vielleicht auch Gott sei Dank manchmal so, kam dann so ein gewisser Alltagstrott, weil im ersten Jahr nach der Diagnose mit der ersten Operation gab es keine sichtbare Verschlechterung. Mhm. Und da hatte man dann zumindest ein bisschen Zeit von Gott verschafft bekommen, wieder zum Atmen, damit du die eine Hürde überwinden kannst. Und ich habe das oft erlebt, dass Gott immer wieder Ruhepausen auch gibt, auch wenn es sehr stürmisch ist. Mhm. Und wenn dann die nächste Krise kommt, brauchst du wieder einen Moment. Aber auch danach gibt es nochmal eine Ruhephase.
Also es war durchaus hart und gab viele Tränen. Und Gott hat aber gleichzeitig auch Ruhe und Frieden geschenkt. Was hat das denn bei deinem Vater ausgelöst? Was hat das mit ihm gemacht?
Okay, ja. Das ist eine schöne Sache, was bei meinem Vater passiert ist, weil er ist ja so ein Kopf-durch-die-Wand-Mensch gewesen, sehr stur, sehr dickköpfig, aber ehrgeizig. Wenn er etwas verstanden hat, dann ist er auch mit allen Konsequenzen diesen Weg gegangen. Und er hat oft gesagt, dass ihm halt die Konfirmation und die Taufe, die er damals als Kind erlebt hat, reicht, dass es so passt für ihn und Gott. Und ich erinnere mich noch im Zuge meiner eigenen Taufe dann 2015, da hat der Pastor mit den Eltern auch gesprochen, waren dann in einer großen Runde in der Gemeinde. Wir waren 4 Jugendliche, war also eine recht große Gruppe. Und dann hat er eben erklärt, warum Taufen durch Untertauchen im Wasser, warum nicht nur besprenkeln. Und mein Vater hat dann sich so ein bisschen zurückgelehnt, diese zwei Finger in den Mund genommen, auf den Boden gestarrt. Und jeder, der ihn kannte, der wusste, wenn er das macht, dann denkt er nach. Und in dem Fall hat er tief nachgedacht. Und er hat dann zu dem Pastor gesagt, wenn das so ist, wie du das sagst, dann musst du mich auch nochmal taufen. Und da hat dann das Umdenken angefangen. Und als dann sein Leid dazu kam, hat er zu dem Zeitpunkt schon Bibelstunden bekommen und hat dann durch das Leid auch viele Dinge halt nochmal genauer studiert und hat dann oft, das ist eigentlich total süß, wenn man drüber nachdenkt, seine Bibel genommen, mit einem Textmarker Verse total dick unterstrichen, über die Zeile raus und dicke Ausrufezeichen oder Fragezeichen, wenn er was nicht verstanden hat und so. Und er hat oft gesagt, weißt du, David, ich wünschte, ich hätte früher angefangen, die Bibel zu lesen. Mhm. Und er war zu dem Zeitpunkt 61. Und das ist wirklich sehr herzerwärmend, weil er so ein sturer, aber im Kern doch sehr weicher Mensch war und gesagt hat, ich wünschte, ich hätte es früher gemacht. Mhm. Und ich habe ihm oft gesagt, weißt du, Papa, besser spät als nie.
Ja.
Und auch oft, wenn er dann von Untersuchungen zurückkam und sie wieder irgendwelche Herde gefunden haben und so, da hat er vor allem gegen Ende dann immer davon erzählt, wie er sich vorstellt, mit Jesus in Weiß zu wandeln. Mhm. Wir haben dadurch verstanden, dass Gott ihn vorbereitet, dass er bald sterben wird. Aber es ist trotzdem sehr Ja, auch bewegend, weil du merkst, wie Gott einen Menschen da zu sich holt, wie er Freude findet an himmlischen Dingen. Und als er sich dann hat taufen lassen 2017, da ging es ihm noch relativ gut, da hat er dann das Motto genommen, der Herrgott wird schon Richter. Aha. Also Schwäbisch für Gott wird schon gut machen.
Ja.
Und er hat oft schönes gesagt, Motto. Auch in der Zeit, Gott ist gut. Das heißt, Gott ist gut. Wenn das Essen geschmeckt hat, oh, Gott ist gut. Und wenn die Nachbarn gesponnen haben, Gott ist gut. Aha. Und auch wenn die Ärzte gesagt haben, schlechter geworden, hat immer gesagt, Gott ist gut. Und das hat uns sehr, sehr durchgetragen.
Ja, interessant und schön, dass ihn dieses Leid näher zu Gott gebracht hat.
Ne? Ja.
Ja, für viele ist es ja so, dass es sie eher wegtreibt. Ich glaube, das kommt in den wenigsten Fällen vor, dass es neutral Auswirkungen hat.
Ja, es macht was, definitiv.
Ja, schön. Und wie ging es dann weiter?
Es war dann so, ist mal Ironie des Schicksals, wir waren dann 2019 auf Elba im Urlaub. Das ist eine italienische Insel und mein erster Urlaub mit meinen Eltern, ein Jahr nach meiner Geburt, im Sommer 99, war auf Elba und der letzte war auch wieder da. War aber nicht so geplant, das ist einfach der Lauf der Dinge gewesen. Und da, wie gesagt, haben wir dann gemerkt, als wir mal durch die Strandpromenade gelaufen sind, dass er irgendwie schwankt. Aber er hat zu dem Zeitpunkt schon jahrelang kein Bier mehr getrunken. Und Anfang haben wir noch ein bisschen drüber gelacht und gekichert, auch er. Aber als er dann zurückkam nach Deutschland, haben wir dann eben festgestellt, oder haben die Ärzte festgestellt, uns gesagt, dass er Metastasen im Kleinhirn hat. Und dass die eben die Bewegungsstörungen verursachen. Das war auch der Grund, warum er dann auf Elba sehr übel erbrechen musste, weil das einfach alles durcheinander kam. Und ja, ich denke so ab Dezember, Weihnachten 2019 konnte er dann kaum mehr essen. Und mein Vater hat 110 Kilo gewogen, war ein großer, starker Mann. Und wenn er dann morgens nur noch eine halbe Scheibe Brot isst und sagt, ich kann nicht mehr, dann haben wir auch gemerkt, das nimmt keinen guten Weg jetzt. Er hat dann auch immer weniger getrunken. Ab Silvester lag er eigentlich nur noch. Und am 22. Januar, da hat er sehr starke Tumorschmerzen gehabt. Also ich habe noch nie einen Menschen sich so winden sehen vor Schmerzen, wie er das damals hatte. Habe aber immer gebetet, dass Gott ihn erst dann zur Ruhe legt, wenn er mit Gott quasi im Frieden ist. Ja. Dass er auf jeden Fall in der Auferstehung dabei sein wird. Und wurde ins Krankenhaus gebracht, hat dann Medikamente bekommen, die sehr stark waren. Und wir waren dann bei ihm, hat gesagt, es ist so angenehm, dass die Schmerzen weg sind. Und dann hat er irgendwann so um 10:30 abends dann auch zu meiner Mutter und mir gesagt, jetzt geht mal nach Hause, macht eure Sachen, wir sehen uns dann morgen wieder. Wir sind dann heimgefahren und es war eine kurze Nacht, war auch sehr, sehr müde von dem ganzen Stress vorher, weil wir haben ihn ja fast 4 Jahre lang beim Sterben begleitet sozusagen von der Erstdiagnose. Und an dem Morgen dann am 23. Januar 2020, er ist dann morgens um 8 meine Mutter in mein Zimmer reingestürmt. Ich habe die Tür nur noch knallen gehört gegen den Schrank und hat sie geschrien, Papa ist tot, Papa ist tot und ich war nicht bei ihm. Und es war eine sehr unsanfte Art, geweckt zu werden. Es war ein harter Schock, weil es dann halt Realität war. Und wir sind dann da hingegangen, haben ihn halt nochmal gesehen und dann ist es relativ viel mit Beerdigung, Papiere und so weiter, das zu erledigen. Und dann hat er irgendwann die Beerdigung im Februar. Und das war aber auch eine sehr schöne Erfahrung tatsächlich, weil meine Mutter hat gesagt, sie möchte es sehr schlicht halten, weil sie einfach diesen großen Trubel nicht ertragen kann und jeder kommt dann zu dir und so. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es einfach so. Wir gehen mit diesem Friedhofswärter vom Haupthaus quasi zum Grab. Dann wird es dann in die Erde gelassen und Blumen reingeworfen, ein bisschen Erde drauf geschaufelt, diese Zeremonien halt. Dann gab es eine Rede darüber, wie sein Leben war, über die Hoffnung der Auferstehung und damit war es eigentlich zu Ende. Und also äußerlich, wie gesagt, sehr, sehr unspektakulär. Aber ich kann mich noch erinnern, dass danach dann mein Cousin zu mir kam, der auch katholisch geprägt ist und er sagte dann, weißt du David, wenn man das in diesem Kontext sagen kann, dann war das die schönste Beerdigung, die ich je erlebt habe.
Wow.
Und ich war damals sehr erstaunt, weil unser Gebet war ständig, dass Gott auch diese Beerdigung zum Segen verwendet, dass die Menschen zu himmlischen Themen gezogen werden und verstehen, wie mächtig Gott ist. Und das hat der Heilige Geist hat einen großen Eindruck auf ihn gemacht. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil der äußerliche Pomp überhaupt nicht da war. Es war so schlicht, wirklich so unspektakulär. Ich glaube, in 20, 30 Minuten war das Ganze vorbei. Wir waren da hinterher auch nicht essen, weil meine Mutter das nicht wollte. Aber es hat so einen Eindruck hinterlassen. Und sein Vermächtnis hat quasi weitergelebt.
Und war spürbar anders, einfach durch diese Hoffnung,
total,
die ihr hattet. Ne?
Total, ja.
Ja. Schön, dass Gott sowas auch nutzen kann und dass das dann auch ein Zeugnis sein kann.
Ja.
Ja, sehr schön. Und wie ging es nach der Beerdigung weiter? Du hast dann diese ungewöhnliche Erhebung bemerkt. Kannst du uns da mitnehmen?
Ja, ich hatte dann erstmal, ich glaube, 3 Wochen war ich nicht auf Arbeit. Ich glaube, 1 Woche Urlaub und dann 2 Wochen krankgeschrieben oder so. Und das war dann im Februar, es war ein sehr kalter Februartag und ich arbeite damals als Landschaftsgärtner gearbeitet. Mhm. Und wie gesagt, sehr kalter Februartag, ich saß auf dem Bagger, der keine geschlossene Kabine hat. War ein richtig nasskalter Tag, war sehr unangenehm. Und irgendwann habe ich dann hier so ein bisschen rumgetastet und habe gemerkt, dass hier so ein kleiner Hubbel am Hals ist. Mhm. Und ich wusste nicht, was es ist, weil der Adamsapfel, der war jetzt weiter mittig.
Ja.
Und dann ja, bin ich, ich glaube, die Tage danach mal zum Arzt, zum Hausarzt erstmal, der hat da nichts Großes feststellen können. Dann bin ich zum HNO-Arzt und das war ungefähr 4 Wochen nach dem Tod von meinem Vater. Der hat dann Ultraschall gemacht und das war dann der Erste, der dann auf den Zettel draufgeschrieben hat, Verdacht auf metastasiertes Schilddrüsenkarzinom. Mhm. Und als ich dann den Zettel da in der Hand hatte, in dem Bewusstsein, dass vor 4 Wochen mein Vater gestorben ist, habe ich diese Diagnose gelesen oder diese Verdachtsdiagnose. Und habe nur gesagt, das kann nicht sein. Die schreiben nicht von mir. Aber dann habe ich oben gesehen, David Niesner, 1. Dezember 1998, die schreiben doch von mir. Und das war heftig. Die Diagnose allein ist heftig, aber vor allem, wenn mein Vater vorher 4 Wochen stirbt, das war nochmal eine Schippe drauf.
Das war ja zeitlich doch sehr nah beisammen. Ne?
Total, ja. Mhm. Und ich bin dann da erstmal, habe diesen Zettel genommen, wusste nicht, wo ich hingehen soll. Und habe dann nur gesagt, lieber Gott, was soll ich jetzt machen? Mhm. Soll ich jetzt meine eigene Beerdigung noch vorbereiten? Mhm. Weil ich weiß ja nicht, wo das Ganze hingeht. Ne? Und dann bin ich da erstmal in den Garten gefahren. Das war immer so mein Rückzugsort. Da habe ich viele Stunden auch verbracht. Und habe dann Gott ganz ehrlich im Gebet gesagt, Herr, was soll ich jetzt machen? Soll ich meinem Vater jetzt folgen? Ich bin damals 20 Jahre alt gewesen und habe gesagt, ich bin eigentlich noch nicht bereit abzutreten.
Ja.
Und das Schöne war, dass selbst in diesem Moment Gott mir sehr stark durch eine Verheißung aus dem Buch der Sprüche Mut gemacht hat.
Mhm. Die ist dir in den Sinn gekommen dann, oder?
Ich habe so eine kleine Taschenbibel im Auto und habe da irgendwie durchgeblättert. Und ich will nicht sagen, dass man die Bibel so als Orakel verwenden soll.
Ja, ja.
So im Sinne von, heute steht da Judas nahm einen Strick und er hängte sich und morgen steht da, geh hin und tu das Gleiche.
Ja.
Aber ich glaube doch, dass wenn du wirklich vor Gott kommst und sagst, Herr, was hast du mir zu sagen, dass Gott vielleicht nicht immer, aber in bestimmten Situationen dir durch einen sehr starken Eindruck oder vielleicht auch tatsächlich durchs Aufschlagen genau den Text zeigen kann, den du brauchst.
Ja.
Und in meinem Fall mit der Frage, werde ich daran sterben, was soll ich jetzt machen, ist mein Blick eben auf Sprüche Kapitel 3, Verse 1 und 2 hängen geblieben.
Mhm.
Und da steht, mein Sohn, dein Herz bewahre meine Gebote, vergiss meine Lehre nicht. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen.
Oh.
Und in dem Moment wusste ich, dass Gott durch diesen Vers, ich war so stark davon überzeugt, mir gezeigt hat, ich werde an dieser Krankheit nicht sterben, solange ich Gott treu bleibe.
Mhm. Mhm.
Ich wusste nicht, wie der Weg weitergeht,
ja.
Wusste nicht, was ich danach machen soll. Ich wusste gar nichts, aber ich wusste, dass Gott in dieser Situation, wie damals in dem Sturm auf dem See Genezareth, Ruhe in diesen Sturm gesprochen hat.
Mhm.
Und er hat gesagt, du wirst daran nicht sterben, wenn du an mir festhältst.
Mhm.
Und später hat mir mal jemand gesagt, ich glaube, das war sogar Nikola Tauber damals auf der Missionsschule, wenn Gott nicht will, dass ein Mensch stirbt, ist der Mensch unsterblich.
Mhm. Mhm.
Ja, nicht in diesem Sinne von dem Seelenschlaf und so weiter, aber
ja.
Wenn Gott das Leben erhält, dann kann Johannes in den siedenden Öltopf geworfen werden, er überlebt.
Mhm. Mhm. Oder Jesus, der vom Felsen gestürzt werden sollte und dann mittendurch sie hindurchging,
genau.
Weil es noch nicht seine Zeit war.
Genau.
Mhm. Ein schönes Erlebnis mit diesem Text, der ja wirklich perfekt passt.
Ja.
Ja, sehr schön. Kannst du das nochmal beschreiben für den nicht medizinisch gebildeten Zuschauer, was diese Krebsdiagnose jetzt genau bedeutete?
Mhm. Also, wie gesagt, das war erstmal die erste Verdachtsdiagnose.
Ja.
Und tatsächlich bis zur letzten Diagnose oder endgültigen Feststellung, sage ich meistens, dann auch nochmal fast 10 Monate vergangen.
Mhm.
Hat auch einen Grund, warum es so lange gedauert hat. Und die letzte Diagnose war dann papilläres Schilddrüsenkarzinom.
Mhm.
Das ist eine recht häufige Krebserkrankung in der Schilddrüse, trifft auch oft bei jungen Menschen ein. Ist schulmedizinisch gesehen aber eine der besten Krebsarten, die du haben kannst, weil die relativ gut zu behandeln ist. In den meisten Fällen ist es so, du schneidest die Schilddrüse raus, machst hinterher eine Radiojodtherapie, da muss man radioaktives Jod schlucken, weil die Schilddrüse das einzige Gewebe ist, was Jod aufnimmt. Und durch das radioaktive Jod, durch die Strahlung, wird dann das übrige Schilddrüsengewebe zerstört. Und damit bist du in den meisten Fällen, auch auf lange Jahre hingesehen, krebsfrei.
Okay.
Das war die Diagnose, die dann letzten Endes rauskam.
Also eigentlich eine gute Therapieaussicht. So.
Genau.
Und wie hast du dann weitergemacht?
Weiter ging es dann so, dass ich zur Radiologie gegangen bin, nach Stuttgart. Die haben dann MRT gemacht und haben da dann gesehen, dass es wahrscheinlich nicht nur eine Metastase ist hier, sondern ich glaube, auf der rechten Seite vom Hals waren es 3 und links auch nochmal 2. Von da aus ging es dann relativ schnell, glaube ich, auch zur Uniklinik nach Tübingen. In die HNO-Abteilung gab es auch viele Untersuchungen und so. Nochmal ein Sintigramm gemacht, haben sie auch nochmal mit so einer radioaktiven Lösung die Schilddrüse untersucht und dann dort hier und da vorgestellt. Und ich glaube, das ganze Prozedere ging so weit, dass ich glaube fast 23 Ärzte gesehen habe, die darauf geschaut haben.
Oh, wow.
Und ja, so ein Puzzle halt zum anderen kam dann. Parallel zu der ganzen Sache allerdings habe ich, wie es auch vorher meine Gewohnheit war, gesagt, lieber Gott, was ist dein Plan für mich? Es klingt vielleicht seltsam, aber ich hatte mich damals tatsächlich sogar an einem gewissen Punkt irgendwie auf diese Operation gefreut.
Ja.
Ich fand es irgendwie spannend, operiert zu werden, in diesen Saal da reingeschoben zu werden und so.
Mit der Aussicht auch, dass es dann relativ erledigt ist.
Weil so auch von dem, was andere, auch andere Geschwister, die das auch erlebt hatten, mir erzählt hatten, es relativ unkompliziert ist. Und ja, es eigentlich keine großen Nebenwirkungen hat. Und von daher war ich eigentlich bereit dazu. Und ich habe dann angefangen zu beten, gesagt, Herr, welchen Weg soll ich gehen? Was möchtest du, dass ich mache? Ich weiß, dass du gesagt hast, dass ich gesund werde davon. Ich habe aber damals auch schon irgendwie so ein Gefühl oder Eindruck gehabt, dass es nicht so eine Spontanheilung wird, dass es ein längerer Weg sein wird. Ja, und dann habe ich angefangen zu beten. Und wie es so kam, dann habe ich auf einmal immer mehr Zitate, ich weiß gar nicht mehr, woher die alle kamen, irgendwie bei der Andacht gelesen, dass Gott über natürliche Heilmittel Krankheiten heilen will. Dann meine Predigt geschaut und jemand erzählt über seine Krankheitsgeschichte und du hast irgendwie so einen Eindruck, dass Gott dich auf einen Punkt hinführen möchte, wofür du nicht bereit bist. Und so hatte ich nach, weiß nicht, vielleicht 3-4 Wochen irgendwie verstanden, war tief davon überzeugt auch, dass Gott nicht will, dass ich den Weg der Schulmedizin gehe. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ich das nicht machen soll, weil es von der Behandlung her sehr einfach ist.
Ja.
Und wusste zwar schon auch von natürlichen Heilmitteln und so, dass Gott dann Wert drauf legt, weil ich auch viel im Geist der Weissagung gelesen habe, aber ich habe nicht verstanden, warum ich diesen Weg gehen soll. Und habe dann mich damit beschäftigt und habe gesagt, okay, Herr, was wird das bedeuten? Und wenn du halt vom einen zum anderen Arzt gehst und so, na, die drängen dich alle da drauf, die erzählen dir alle, was da passiert, wenn du es nicht machst. Einer hat gesagt, ja, der Hals wird zuschwellen und so weiter und es wird in die Lunge streuen und dies und jenes. Und es ist sehr beklemmend geworden, weil ich in mir so eine Gewissheit gereift ist und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott es auch so geführt hat, dass ich das einfach nicht tun soll. Aber ich habe es nicht verstanden, weil ich war eigentlich bereit dazu. Heißt im Übrigen auch nicht, dass man nie das machen soll, was die Ärzte einem sagen. Das will ich auch nochmal betont haben. Ich bin sehr dankbar für die Schulmedizin, gerade im Falle von Diagnosenstellen oder auch Notfallmedizin ist es ein Segen. Und abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass jeder Patient mit dem Schema F behandelt werden kann.
Ja.
Das ist meine Geschichte. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass es der Weg Gottes war. Muss aber nicht heißen, dass jeder andere Mensch genau so diesen Weg gehen muss. Aber auf jeden Fall kam halt diese Überzeugung in mir immer stärker. Und ich habe den Druck immer mehr gemerkt, weil ich war bereit dazu. Ich wusste immer noch nicht genau, was ich machen soll, weil ich erstmal eine klare Entscheidung treffen musste, dass ich diesen Weg eben nicht weitergehe. Und ich habe insgeheim immer gehofft, und heute weiß ich, das war pure Menschenfurcht, dass ich irgendwann auf einen Arzt treffe, der mir sagt, ist okay, lassen Sie es einfach, machen Sie das nicht. Aber weil ich ein junger Mensch
war. Als finaler Beweis nochmal.
Ja, genau. Ich habe immer danach gesucht, immer nach der Bestätigung von den Ärzten vor allem. Und vor allem, halt, weil auch der Druck dann aus der Verwandtschaft, Freunde, Bekannte und so, der wurde immer größer, weil die waren ja alle vertraut mit unserer Familiengeschichte. Ja. Und jetzt bin ich der Nächste an der Reihe sozusagen. Aber aus ihrer Sicht schlage ich einen Weg ein, der nicht gesund ist. Und das war sehr, sehr, sehr schwer auszuhalten. Und ich habe immer irgendwie nach einem Arzt gesucht, der sagt, lassen Sie es einfach bleiben, damit die ganzen Menschen sehen, okay, gut, der muss es wirklich nicht machen. Mhm. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis dann die letzte Diagnose kam, weil ich von Arzt zu Arzt gegangen bin, dann 23 Ärzte gesehen hatte und irgendwann auch zu Gott gesagt habe, Herr, das kann nicht sein. Ich kann nicht als einfacher kleiner Landschaftsgärtner gegen 23 studierte Ärzte anrennen. Das geht nicht. Entweder liegen die alle falsch oder ich. Und das war ein großer Kampf, gegen diese Menschenfurcht vorzugehen. Gott hat aber erst nachher, als ich dann die Entscheidung ganz bewusst getroffen hatte, mich auf seine Führung zu verlassen, mir auch einen Weg weitergezeigt. Weil ich habe dann in dem Zeitraum 2020 noch meine Abschlussprüfung machen müssen in der Ausbildung. Wow. Den theoretischen Teil hatte ich schon im Jahr zuvor gemacht, die Praxis kam dann danach. Das hat sich dann noch ein bisschen weiter gezogen. Und irgendwann habe ich mich dann darauf runtergelassen, dass sie an diesem einen Lymphknoten eine Feinnadelpunktion machen. Weil ich gehofft hatte, wenn sie dann wenigstens auf Papier haben, was die Diagnose ist, dass sie mich damit in Ruhe lassen dann. Aber es hat mich immer nur noch weiter reingetrieben.
Okay.
Weil dann hatten sie Zellen und dann war quasi belegt, dass es bösartige Zellen sind. Und ich habe dann, das war so im November, Dezember 2020 gemerkt, ich muss jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen. Gehe ich diesen Weg, den Gott gezeichnet hat, auch wenn ich ihn nicht sehe? Oder mache ich das, was jeder andere Mensch von mir verlangt in diesem Moment?
Es ist interessant, dass Gott dir schon relativ stark gezeigt hat, was er möchte, durch deine Andacht und durch Bibellesen und auch durch Zeit und Geduld. Aber er hat dir jetzt auch keine hundertprozentige Sicherheit gegeben, dass es nochmal ein wundersames Ereignis gibt, dass irgendwie ein Arzt nochmal auf der... Er hat eine gewisse Unsicherheit hat er gelassen, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Die einzige Sicherheit, die ich hatte, ist, dass Gott nicht will, dass ich diesen Weg gehe. Die hatte ich definitiv.
Okay.
Ich habe viel dafür gebetet, habe viel dafür studiert und wirklich... Ich war ja nicht blöd, ne? Ich wusste ja auch, was die sagen, was das eventuell bedeuten kann und so, wenn du das nicht behandelst. Aber ich wusste irgendwie, Gott will nicht, dass ich diesen Weg gehe, aber ich habe es nicht verstanden. Und solange ich nicht die Entscheidung getroffen hatte, vollständig diesen Weg zu gehen, hat Gott mir auch nicht weiter zeigen können, was ich machen soll. Und das war ein sehr schwerer Kampf, auch so fürs Gewissen, weil das sich so ewig lang rausgezogen hat dann. Und dann, wie gesagt, kam diese Feinnadelpunktion. Aber das Problem ist halt, wenn du in so einen Tumor reinstichst, das ist wie wenn du in ein Wespennest reinstichst. Wenn du halt die ganzen Zellen wieder rausziehst, das haben mir damals auch Ärzte gesagt. Und dann war ich sozusagen zumindest gezwungen, diesen einen Lymphknoten rausmachen zu lassen. Und es war damals auch interessant, weil ich war da an einem Punkt, wo ich einfach moralisch so schwach war, durch diese ganzen Glaubenskämpfe und weil ich einfach nicht eine klare Entscheidung treffen konnte. Und dieser Druck von außen, der ist so groß geworden, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es gab Christen, die für mich gebetet haben, dass ich nicht das tun soll, was ich vorhabe. Mein ehemaliger Chef hat damals zu mir gesagt, so aus väterlichen Rat, würde ich niemals jemanden raten, diesen Weg zu gehen, den du gerade gehst. Es standen Menschen vor mir, die mich wirklich angebrüllt haben, auch wenn es wohl gemeint war. Wirf dein Leben nicht weg, dein Vater wäre froh gewesen um so eine Chance und du machst einfach so einen Blödsinn. Wo ich irgendwann gesagt habe, Leute, nehmt bitte nicht einen Toten als Argument. Ihr wisst nicht, was er wirklich gesagt hätte. Und einer hat sogar zu mir gesagt, weißt du, durch diesen Tumor in der Schilddrüse kommt dein Hormonsystem durcheinander und deswegen kannst du keine klaren Entscheidungen mehr treffen, bist nicht mehr zurechnungsfähig und so. Und es macht ja auch was mit dir, ne? Du hörst es ja und denkst dir irgendwann selber, ist es wirklich so?
Ja.
Und an dem Punkt, wie gesagt, war ich sehr, sehr schwach. Das war dann Ende November 2020, wo wir dann bei den Ärzten da wieder saßen. Das war ein Tag vor der großen OP. Da wollten sie alles ausräumen, Schilddrüse, Lymphknoten und so. Und ich saß dann da draußen, völlig in den Sitz zusammengesunken, habe gesagt, hey, ich kann nicht mehr. Wenn du wirklich nicht willst und ich nicht verrückt bin, dass ich diesen Weg nicht gehe, bitte hilf mir, ich kann gerade keinen Widerstand mehr leisten gegen die Ärzte.
Ja.
Und dann kam ich dann ins Arztzimmer rein und die wussten ja auch, ne, was so abgeht, weil dem einen Arzt hatte ich vorher noch gesagt, wissen Sie, ich habe gebetet und Gott hat gesagt, ich soll diesen Weg nicht gehen. Woraufhin der dann bei meinem Hausarzt angerufen hat, der sich bei mir gemeldet hat, und mit dem Nebensatz, naja, Sie sind ja doch noch bei klarem Verstand, habe ich irgendwie mir zusammenreimen können, was die hintenrum da über mich erzählt haben müssen. Dass ich nicht mehr so ganz bei Sinnen bin wahrscheinlich. Und ich saß dann bei dem drin, hat er mich angeguckt und hat gesagt, Herr Niesner, ich sehe, Sie ringen immer noch damit. Passen Sie auf, wir machen so, wir nehmen morgen nur den einen Lymphknoten raus und machen diese große Operation nicht. Mhm. Und dann waren wir nach 3 Minuten wieder draußen und es war für mich so ein Befreiungsschlag, weil ich gesehen hatte, dass Gott mir nochmal eine Chance gegeben hat, das Ganze so zu machen, wie er es vorgesehen hat. Mhm. Und dann haben sie diesen Lymphknoten rausgemacht, deswegen habe ich heute diese schicke Narbe. Mhm. Manch einer sagt, es sieht aus, als hätte ich mit Tigern gekämpft.
Ja, ja.
Aber es ist auch eine Möglichkeit dann als Gesprächsöffner.
Ja.
Auf jeden Fall hatte ich dann diese Möglichkeit und war dann halt 2 Tage im Krankenhaus. Und das war dann die Zeit, wo ich nochmal tief nachdenken konnte. Ich musste nicht arbeiten, ich hatte diesen ganzen privaten Stress nicht mehr. Mhm. Hatte Zeit zum Beten und habe mir wichtige Fragen gestellt. Und eine Frage, die ich mir damals durch den Kopf gehen habe lassen, war, warum liebe ich eigentlich Gott? Mhm. Das würde jeder Christ, glaube ich, würde sagen, ich liebe Gott. Aber ich habe mir damals wirklich die Frage gestellt, warum liebe ich Gott? Ist es überhaupt so? Und die zweite Frage war dann, die ich mir auch gestellt habe, und ich glaube, dass Gott es eigentlich mir ins Herz gelegt hat, waren keine rein menschlichen Gedanken, wenn ich heute sterben würde, rein hypothetisch, und dann der Auferstehung eben auferweckt werden würde, welche Worte würde ich von Jesus hören? Mhm. Recht so, du treuer Knecht? Oder Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast kein hochzeitliches Gewand an? Mhm. Und das waren so Fragen, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, auch wenn ich sie nicht verstehen kann und vor Menschen nicht begründen kann. Ich hatte sowas von keinen Frieden mit Gott in diesen ganzen Monaten. Mhm. Und wusste aber, dass er mich hinführen möchte, dass ich eine Entscheidung treffe. Und dann war ich ein paar Tage später zum Fädenziehen. Es war dann auch hier wieder Ironie des Schicksals, der Geburtstag von meinem Vater.
Okay.
Und bin dann nach Hause gekommen. Und ich glaube dann, es war ein Freitag oder so, und an dem Montag drauf wäre eigentlich diese weitere Operation gewesen. Und ich stand dann da an diesem Abend um Mitternacht vorm Spiegel im Bad, habe mich so angeschaut, die ganzen letzten Jahre, Monate nochmal Revue passieren lassen. Und ich will nicht sagen, dass Gott mir eine Vision gegeben hat, aber irgendwie wusste ich so, wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, einmal Gott nicht treu bleibe, wird das immer wieder zu einer Folgeuntreue führen, mhm. was dir letzten Endes irgendwann die Ewigkeit rauben kann.
Ja.
Das hatte ich damals versucht, auch mit Menschen ein bisschen zu besprechen. Und viele gesagt haben, oh, denk doch nicht so einen Quatsch und so, und Gott wird dir mhm. doch vergeben. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, wird er. Aber wenn du weißt, dass Gott dich einen Weg führt und du gehst diesen Weg nicht, dann ist es nicht Unkenntnis, sondern Rebellion.
Ja.
Und das war das, was mich so umgetrieben hat. Ich glaube, dass Gott sehr liebevoll ist und immer bereit ist zu vergeben. Aber wenn wir volle Kenntnis haben über einen Weg, dann sollten wir diesen Weg gehen, auch wenn wir es nicht verstehen. Mhm. Und das ist mir in dem Moment, in dem Abend da klar geworden. Und dann habe ich da gesagt, okay, Herr, ich bin jetzt so weit gekommen, ich mache nicht weiter. Gesagt, ich werde deinen Weg gehen, ich weiß nicht wohin, ich verstehe nicht warum, aber ich werde es tun. Mhm. In dem Moment hatte ich so einen Frieden wieder im Herzen. Mhm. Es war so, als würde ich es mit allen Ärzten wieder aufnehmen können, mhm. als hätte ich Bäume ausreißen können. Und ich wusste in dem Moment, dass die Entscheidung richtig war, dass Gott es auch weiterführen würde. Mhm. Habe mich dann dazu entschieden, diesen Weg eben nicht weiterzugehen. Habe dann Menschen, die es am wenigsten verstehen konnten, in der Nacht noch einen Brief geschrieben, dass ich das eben nicht mache, aber dass ich keine Sorgen machen müssen. Gott wird dafür Sorge tragen, was dann später auch wieder für viel Wirbel gesorgt hat. Ja. Habe dann am nächsten Montag die Operation abgesagt. Mhm. Dann kam sehr viel Druck aus dem Krankenhaus wieder. Es war dann die Geschichte, mhm. wo es über den Hausarzt zu mir ging, wegen der mentalen Sache, ja. die anscheinend nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Mhm. Aber ich wusste, dass der Weg gut ist. Mhm. Und ich hatte gesagt, gut Herr, jetzt bitte, bitte bring mich aus Ägypten raus. Mhm. Weil alle meine Umstände drumherum, das war für mich damals wie Ägypten. Ich bin teilweise morgens aufgewacht, hatte so ein Brennen im Magen, mhm. weil ich einfach diesen Stress nicht mehr abkonnte.
Psychischer Druck da. Ja.
Und das ist bei Krebs nicht unbedingt die beste Voraussetzung, nee. Dass es heilen kann. Mhm. Und ich habe nur gesagt, Herr, ich bitte dich, bring mich aus Ägypten raus. Mhm. Und es hat nicht lange gedauert. Also damals war es eine Ewigkeit, aber so im Nachhinein, es hat 3 Wochen oder so, bis dann Geschwister, die sich für mich eingesetzt hatten im Gebet, mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich in das Haus Bethel nach Hessen kommen konnte. Mhm. Das ist ein adventistisches Sanatorium von Geschwistern, die mich da sehr herzlich aufgenommen haben. Bin ihnen bis heute sehr dankbar und ich glaube, dass sie in der Ewigkeit auch einen großen Lohn dafür bekommen werden, für das, was sie mir getan haben. Und da hatte ich erstmal, also letzten Endes war es, glaube ich, am Anfang nur gedacht, für 6 Wochen zu kommen. Am Ende waren es 9 Monate. Mhm. Aber es war gut, weil es so ein erster Schritt raus war. Ich hatte dann die Möglichkeit, dahin zu gehen. Es war über Silvester, über den Jahreswechsel, also ungefähr ein Jahr nach dem Tod von meinem Vater. Mhm. Und hatte dann die Möglichkeit, da erstmal von diesem Stress wegzukommen. Und das war gut. Ich hatte, glaube ich, in den ersten 3 Wochen überhaupt keinen Kontakt zu irgendjemandem, habe das Handy ausgelassen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt auch, weil mir Gott nie den Eindruck gegeben hat, dass es auch da so geht. Ich wusste auch da, es wird ein längerer Weg werden, den ich vor mir habe. Und so nach 4, 5 Wochen habe ich dann festgestellt, wenn ich jetzt zurückkomme in mein altes Umfeld mit den alten Erwartungen der Leute und die Diagnose sich so gesehen nicht verändert hat, werde ich in den gleichen Strudel zurückfallen. Es wird sich nichts verbessern, sondern vielleicht sogar noch schlimmer werden. Und dann habe ich auch gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Und es waren üble Momente, weil, weißt du, da waren so viele existenzielle Fragen auch dran. Da ich musste irgendwie arbeiten, musste irgendwie die Krankenversicherung bezahlen, irgendwie die Familie willst du ja auch nicht so einfach hinter dir lassen und so. Mhm. Dann die generelle Frage, wie geht das mit mir weiter? Und dann Satan quält dich auch mit Zweifeln in solchen Momenten. Ja. Ich hatte da oft Tage, wo ich da in dem Zimmer 5 war es damals, zwischen den Betten auf dem Boden lag, nur geheult habe und gesagt habe, hey, was soll ich machen? Ich kann nicht mehr. Mhm. Und immer
hast du da auch gesundheitliche Probleme dann schon durch den Krebs gehabt?
Nein, hatte ich nie.
Ah ja, okay. Mhm.
Also ich hatte nie Probleme dadurch. Es war immer nur eine rein formelle Sache auf dem Papier, wo ich dann gesehen habe, so und so ist der Stand. Aber Auswirkungen hatte ich nie davon. Deswegen war es auch ein bisschen einfacher, sage ich mal, vielleicht den Weg zu gehen dann.
Mhm. Aber seelisch war
es seelisch schwierig.
Und was haben die gemacht dort im Hospital?
Erstmal totale Stressreduktion. Mhm. Und wie gesagt, nach diesen 4 Wochen habe ich dann gemerkt, ich brauche diesen Schnitt. Ich habe dann auch gebeten, Gott hat mir auch Frieden mit dem Gedanke geschenkt, meine alte Arbeitsstelle zu kündigen, weil sonst wäre ich ständig halt wegen Krankschreibung zum Arzt gelaufen und hätte da immer wieder dran denken müssen, was ist wenn und wann komme ich zurück und so weiter. Und dann war irgendwann der Gedanke da, kündige. Ich habe gesagt, ich kann nicht kündigen. Was soll ich mit der Krankenversicherung machen? Wieso soll ich hier arbeiten? Ich kann hier auch nicht umsonst leben. Aber der Gedanke war da, kündige. Mhm. Mehr nicht. Dann habe ich mit meinem Chef telefoniert und wir haben das so ein bisschen besprochen. Und dann hat er eben da gesagt, ja, so einen Weg würde er niemals jemandem empfehlen, aber er wünscht mir alles Gute. Und er ist mir da auch sehr viel entgegengekommen mit Aufhebungsvertrag und so. Und dann habe ich gekündigt. Und in dem Moment ist so ein Ballast von mir abgefallen. Ich bin dann in diesem Sanatorium die Gänge auf und ab gelaufen und habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich arbeitslos bin. Das war für mich so eine Last, diese Krankenschreibung zu holen und nicht zu wissen, wie kommst du zurück und so. Und dann war ich da erstmal frei und dann haben wir da Behandlung machen können. Das war erstmal sehr grundlegend, komplette Darm-, Galle-, Leberreinigung, erstmal alles auszuputzen. Auch Antiparasitenkuren habe ich gemacht, die auch sehr erfolgreich waren.
Also vor allem Ernährungsbehandlung.
Genau. Behandlung. Im Prinzip erstmal den Lebensstil sehr radikal zum Positiven ändern, von diesem Stress weg. Weil ich hatte davor eigentlich 3 Jahre eine 7-Tage-Woche. Am Montag bis Freitag in der Firma, Sabbat in der Gemeinde, Sonntag im eigenen Garten, meistens auch von morgens bis abends. Und es war so ein Lebensstil, ich kam aus dem Hamsterrad nicht mehr raus. Mhm. Und dann haben sie das mit mir gemacht, Saftfasten habe ich gemacht, später auch verschiedene Kräuterkuren, dann auch einfach Dinge, um die Schilddrüse generell zu unterstützen, bestimmte Fastenarten speziell für Krebs angepasst. Von Barbara O'Neill habe ich damals noch so ein Formular bekommen, was man machen kann, auch von Scott Turner, also von adventistischen medizinischen Missionaren. Mhm. Und da habe viel verstanden, auch worauf man achten muss, was mit was zusammenhängt im Körper, in meinem Fall eben, woher das kommen kann, was man beachten muss, Ernährung umstellen und so. Und die Schilddrüse einfach generell wieder aufzupushen, weil ich eben auch noch parallel dazu eine Schilddrüsenunterfunktion hatte, immer noch habe. Und die wurde dadurch dann einfach...
Schon immer quasi.
Schon seit ich 8 bin. Mhm. Und die haben wir dadurch dann auch noch mitbehandelt quasi.
Mhm. Okay.
Aber das Wichtigste war für mich in dem Fall wirklich den Stress wegzulassen. Auch hier, ich glaube nicht, dass es für jeden immer möglich ist, so einen radikalen Schnitt zu machen, wie ich es damals machen konnte. Aber ich glaube, dass Gott trotzdem für jeden auch in so einem Fall so eine Auszeit schaffen kann. Manchmal ist es einfach auch zu Hause. Wenn das Umfeld stimmt, kannst du es auch zu Hause machen. Mhm. Aber in meinem Fall war es eben gut, dass ich weggekommen bin. Mhm. Und was auch ganz wichtig war, die Gedanken von sich wegzubringen. Ich kannte das von meinem Vater, der vor allem gegen Ende seines Leidens hat sich halt viel um sich selbst gekreist. Mhm. Er war ein sehr tiefsinniger Mann, hat dann immer mehr halt auch mit sich selber ausgemacht. Und weil wir ihn kannten und dann oft gefragt haben, was denkst du denn eigentlich, wie geht's dir? Und die Antworten immer einsilbiger wurden, haben wir gemerkt, der macht sehr viel mit sich selber aus. Ja. Und es war bei mir genauso. Also Krebs ist so eine Sache, das von Menschenseite her ist da eben nicht viel, sag ich mal, Lebenszeit gegeben. Und es bringt dich an sehr viele existenzielle Fragen. Und es war bei mir auch so, ne? Du fängst an, Prioritäten neu zu setzen. Du hinterfragst Dinge. Du beleuchtest manche Dinge in der Welt anders. So, gerade auch so Streitigkeiten zwischen Menschen, die sind so bedeutungslos auf einmal. Mhm. Und dann ist aber auch die Gefahr, dass du in so eine Depression abrutschst. Ja. Oder in meinem Fall vielleicht auch in so eine gewisse Bitterkeit gegen manche Menschen gegenüber, die dich sehr hart bearbeitet haben. Mhm. Und das war auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Dass trotz all dem, und die Verheißung hatte ich damals auch von der Leiterin von dem Sanatorium bekommen, aus dem zweiten Buch Mose, dass wenn wir Gott dienen, er die Krankheit aus unserer Mitte hinwegnehmen wird. Mhm. Und dann habe ich angefangen, einfach mich mehr für Gottes Werk einzusetzen, vollzeitiger. Aber jetzt hatte ich ja Zeit, musste ja nicht mehr arbeiten.
Schön. Und vielleicht auch ganz praktisch die Gedanken unter Christus gefangen nehmen.
Genau. Ja.
Mhm. Schön.
Ja.
Und hat es geholfen?
Auf jeden Fall. Also ich hatte ein paar Untersuchungen dann in den nächsten Zeiten. Es waren jetzt nicht die Riesensprünge, aber ich konnte langsam sehen, dass sich die Schilddrüsenfunktion verbessert. Mhm. Heute ist zum Beispiel an so einem Stand, dass ich die Medikamente, die ich nehmen musste, fast auf die Hälfte reduzieren konnte. Und es war damals auch so eine Frage, die mir dann irgendwann im Kopf war. Ist vielleicht für manche denken vielleicht ein bisschen plump gedacht, aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, darüber nachzudenken. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn irgendwann die Zeit kommt, wo wir nichts mehr kaufen und verkaufen können und ich aber, egal aus welcher Sicht, medikamentenabhängig bin, was mache ich dann? Mhm. Das muss ja nicht nur Medikamente sein, es kann ja auch geldtechnisch kann so abhängig sein von Menschen und so. Ja. Es gibt ja viele Abhängigkeiten. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass Gott uns unabhängig machen will. Also von Menschen unabhängig, allein von ihm abhängig, finanziell unabhängig, vom Essen unabhängig. Mhm. Und die Frage, die hat mich damals dann auch sehr bewegt, wo ich mir dachte, okay, auch wenn es vielleicht schulmedizinisch der beste Weg ist, Gott trotzdem sagt, geh diesen Weg nicht, kann es sein, dass er vielleicht für die ferne Zukunft einen Plan hat mit mir persönlich, aber eben auch durch diese Geschichte mit anderen. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann damit angefreundet, nicht diesen Weg zu gehen. Mhm. Und wie gesagt, weil mit deiner Frage eben auch, es hat sich dann langsam ausgezahlt. Es ging nicht so. Ich hätte es gern so gehabt.
In welchen Zeiträumen ging das so? Wann trat so die erste Besserung ein?
Die erste merkliche Besserung so nach 2 Jahren.
Wow.
Also wie gesagt, das Problem ist ja gewesen, ich habe nie davon irgendwas gemerkt, körperlich. Also ich habe ganz normal weitergearbeitet im Gartenlandschaftsbau. Ich habe schwere Mauersteine getragen, habe Bekannten im Garten ausgeholfen und so. Und mir ging es ja nicht schlecht. Ich hatte teilweise mehr Kraft als Leute, die gesund sind. Er war ausdauerungsfähiger, auch vom Kopf her klarer und so. Aber mich hat es halt immer genervt und ich hätte es so gerne gehabt, dass es jetzt ist.
Ja, hast du da keine Zweifel bekommen? Weil das heißt ja auch, dass 2 Jahre lang sich nichts bewegt hat.
Ja, zumindest merklich. Also irgendwann war ich mal beim Ultraschall und haben sie festgestellt, dass hier zumindest keine Knoten mehr sichtbar sind. Also müssen die Metastasen hier rückgängig gewesen sein. Mhm. Aber es ist, ich habe mich auch oft gefragt, ja, lieber Gott, wann?
Ja.
Ich wusste, dass Gott es wahr macht, aber ich habe mich oft auch an Geschichten wie mit Abraham zum Beispiel ermutigen können, der 13 Jahre auf den Sohn gewartet hat. Mhm. Die Verheißung stand ja. Mhm. 13 Jahre nichts passiert. Oder Mose hat von Gott gesagt bekommen, er wird Israel ausführen. 40 Jahre war er dann noch in der Wüste. Mhm. 40 Jahre nichts passiert. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann gedacht, gut, 2 Jahre ist nicht ganz so lang wie 40 Jahre. aber von da an war es okay, weil ich habe auch gemerkt, sobald die Gedanken klar waren und nicht mehr nur noch um die Krankheit gekreist sind, hat sich auch körperlich mehr getan. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber zumindest kann ich mir so vorstellen.
Okay. Und bist du dann ins normale Leben zurück? Oder du warst ja zunächst mal in dem, wie ist das nochmal?
Haus Bethel.
Haus Bethel, genau. Mhm. Und bist du danach dann wieder in dein Berufsleben zurück, oder?
So gesehen nicht, nee. Mhm. Ich war dann dort. Wir hatten damals noch eine Krankensalbung gemacht in dem Sanatorium, die auch sehr gesegnet war. Mhm. Auch hier, der äußerliche Pomp war sehr unspektakulär. Mhm. War ein Gebet der Hingabe mit der Bitte, dass Gott es erfüllt. War auch nicht einfach zu sagen, Herr, wenn ich sterben soll, lass mich sterben. Wenn ich leben soll, lass mich leben. Mhm. Aber es war notwendig für mich.
Ja.
Und es war sehr mächtig, weil wir wussten, dass Gott in dem Moment auch gegenwärtig ist in diesem Raum. Man merkt einfach die Gegenwart Gottes, der heiligen Engel auch. Und gerade die Leiterin von dem Sanatorium hat damals auch noch gesagt, dass sie so eine Salbung noch nie erlebt hat. Sie hat gesagt, sie konnte danach nur raus in die Natur und Gott preisen. Mhm. Bei mir war es genauso. Mhm. Ich wusste, Gott hat geantwortet und er wird diesen Weg zu Ende bringen, aber ich wusste immer noch nicht genau, wie und wann und so. Mhm. Und deswegen...
Das heißt, Gott hat in den 2 Jahren dann auch immer kleine Stützen oder genau. Highlights gesetzt, die dich dann wieder weitergetragen haben.
Das macht er immer so, dass er einfach immer wieder Ermutigung schenkt auch.
Schön.
Und das war sehr, sehr nötig. Mhm.
Und wie hast du dir diese Zeit ermöglicht, dann auch finanziell?
Wir hatten damals eine Lösung gefunden, dass ich in dem Sanatorium als Gärtner angestellt werden konnte.
Ah.
War gut, weil es eben mein Berufsweg war. Mhm. Und so konnte ich mich dann quasi da auch mit ausbezahlen dann. Habe dann mich da um den Garten gekümmert, Bäume geschnitten, Hochbeete gebaut, so eine kleine Kräuterspirale und so. Und auch teilweise bei den Behandlungen für die anderen Patienten, die da waren, auch mitgeholfen. Und so einfach dann auch gleichzeitig noch was gelernt. Mhm. Und so konnte ich mich dann da auch ein bisschen mit ausbezahlen dann.
Ja, schön.
Und ja.
Und bist dann die 2 Jahre auch dort geblieben?
Nee, ich war ein Dreivierteljahr dort.
Mhm.
Und so gegen Sommer 21 habe ich dann irgendwann gesagt, Herr, was soll ich jetzt weitermachen? Weil ich wusste auch dass das nicht meine finale Station ist, dass es irgendwann weitergeht.
Mhm.
Und damals hat Gott dann den Weg eröffnet zur Emmet-Missionsschule in Schwarzwald. Wo ich dann durch das, was ich vorher gelernt hatte, zum einen über die Erfahrung im Leid, aber auch über die gesundheitlichen Erfahrungen, die ich zu dem Zeitpunkt machen konnte im Haus Bethel, sag ich mal, eine gute Grundlage bekommen hatte und ein Verständnis dafür, was Gott möchte von jungen Menschen, die dann sich für sein Werk einsetzen.
Mhm.
Und als ich dann damals bei Emmet war und Nicola Taubert und Timo Hoffmann dann vorgestellt haben, was so das Konzept ist von der Schule, habe ich gemerkt, dass das genau das ist, wo Gott mich gedanklich vorbereitet hat für das, was mein Lebensweg dann auch später werden sollte. Und habe dann mir die Schule angeschaut, dann nochmal dafür gebetet und mich auch nochmal mit den Leuten da im Sanatorium beraten und bin dann im Oktober 2021 schon vor Schulbeginn dann zu der Missionsschule gekommen.
Mhm.
Und konnte da auch ein bisschen mithelfen.
Hm, schön. Und hast dich da quasi zum Missionar ausbilden lassen.
Genau. Gesundheitsmissionar, Bibelarbeiter. Und es war ein sehr gesegnetes Jahr, weil ich viel profitieren konnte, viele Weichen neu gestellt werden konnten, manche Dinge vertieft werden konnten und einfach diese ganze Gesundheitsarbeit, die ich wahrscheinlich so nicht in der Tiefe begriffen hätte, wenn ich selber nicht davon betroffen gewesen wäre, da einfach nochmal auffrischen konnte und sehen konnte, was Gott eigentlich sich vorstellt unter einem medizinischen Missionar, was New Style eigentlich ist.
Mhm. Schön. Und dann nach den 2 Jahren hat sich auch medizinisch was verbessert?
Nach den 2 Jahren auch, ja. Ich habe dann auch in dem Zeitraum noch parallel ein paar Sachen gemacht, Kräuterkuren und damals mit Barbara O'Neill mich noch unterhalten. Und war bei einigen Untersuchungen, Blutuntersuchungen, da war es dann das erste Mal, wo ich dann gesehen habe, dass die Schilddrüsenwerte bedeutend besser geworden sind. Wo ich dann die Medikamente so stark reduzieren konnte, dass es sichtbar war. Na, es war dann nicht mehr nur so ein bisschen, was vielleicht sein kann, sondern es ging dann von ungefähr 200 Mikrogramm L-Thyroxin, also diesem Schilddrüsenhormon, auf ungefähr 150 runter, dann später 125 und sogar auf 100.
Mhm.
Also die Hälfte, die ich dann weniger nehmen konnte. Und das war dann auch der Zeitraum, wo man sehen konnte, dass die Metastasen im Hals weniger geworden sind und dass sich die Schilddrüse auch ein bisschen normalisiert hat vom Aussehen her.
Okay. Was haben die Ärzte dazu gesagt, die ja vorher eine sehr starke Meinung hatten, dass das alles Schwachsinn ist?
Bei den Ärzten, wo ich damals war, war ich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Aber die Ärzte damals, die waren natürlich auch erstmal geschockt, wenn sie so die Geschichte gehört haben.
Mhm.
Und da war ein Arzt, hat auch gesagt, Herr Niesner, das ist langsamer Selbstmord, was Sie da machen.
Mhm.
Dann habe ich gedacht, oh, es geht ja schon wieder los. Aber er war dann auch erstaunt und hat es mich aber auch machen lassen dann.
Mhm. Schön. Und wie geht's dir heute?
Heute sehr gut. Ich hatte gerade vor einigen Wochen nochmal eine sehr ausführliche Untersuchung, wo sie auch ganze Organe im Bauchraum und so angeschaut haben, Blutwerte abgecheckt haben und so. Bin heute, wie gesagt, auf einem Stand, wo die Schilddrüse jetzt auf einem Level funktioniert, wo ich nicht mehr gucken muss ich die Medikamente anpassen. Und bei dem Arzt, wo ich war, das ist so ein, ja, sag mal, so ein Arzt der alten Schule gewesen, oder ist so einer, der hat mich dann angeschaut und hat gesagt, Herr Niesner, wenn ich Sie so sehe, mit der Geschichte, die Sie haben und mit den Werten, kann ich nur sagen, haben Sie alles richtig gemacht, machen Sie genauso weiter.
Wow.
Das war schön zu hören, das war echt schön zu hören. Mhm. Hat 5 Jahre gedauert, bis ein Arzt mir gesagt hat, dass der Weg gut war, aber es ist passiert. Mhm. Und ich sage mal so, ich lebe aus Verheißungen. Mhm. Ich weiß, dass Gott diesen Weg zum Abschluss bringt. Ich weiß nicht wann, aber ich habe es in den letzten 5 Jahren viel Geduld gelernt und ich verlasse mich auch weiterhin darauf, dass er zu seinem Zeitpunkt das Nächste offenbart und es gut machen wird.
Ja. Und bisher hat Gott es genauso geführt, eigentlich, wie er es gesagt hat.
Definitiv.
Ja. Wie ist dein Lebensstil jetzt heute im Alltag?
Ich habe damals viele Prinzipien besser verstanden in dem Sanatorium, die mir beigebracht wurden. Und ich lerne immer noch in einigen Punkten. Aber was ich am meisten mitnehmen konnte, ist, dass Gott natürlich jedem Menschen unterschiedliche Gaben und Kräfte gegeben hat, aber dass ich viel mehr darauf achten muss, wo die Grenzen meiner Kräfte sind. Das habe ich damals, ich sage mal, im jugendlichen Leichtsinn nicht immer so gleich gespürt, auch wenn ich jetzt nicht sehr alt bin, aber man merkt trotzdem, dass man gewisse Grenzen in Bezug auf Ruhe setzen muss, dass die Gedanken klarer bleiben müssen, dass man nicht nur über das Schlechte und über sich selbst nachdenkt. Das waren ganz wichtige Prinzipien, die ich mitnehmen konnte. Und ich habe, das ist eben auch das Paradoxe, auch mit der Diagnose davor vegan gelebt. Vielleicht auch viel Fertigprodukte vegan. Das habe ich eigentlich völlig reduziert oder eigentlich benutze ich es gar nicht mehr, außer wenn ich mal irgendwo eingeladen bin oder so. Ja. Und ich hatte auch eine Zeit im Sanatorium, wo ich tatsächlich eine Zeit lang roh vegan gelebt habe, wo ich eigentlich nur das Frisches gegessen habe, Rohkostbrot gemacht habe, auch Rohkostsuppen. Ist eine ganz andere Art von Kochen, aber ist auch sehr, sehr lecker. Ist auch nicht der Weg für jeden, aber für mich war es sehr gut, weil ich dadurch sogar noch 4 Kilo zugenommen habe. Und das sind einige Dinge, die ich bis heute mitnehme. Sehr viel Frisches, sehr viel gesunde Sachen, nicht diese Fertigprodukte.
Ja.
Und auch sehr viel Wasser trinken. Man glaubt nicht, was am Wasser alles dranhängt.
Also sehr ganzheitlich, was nochmal zusammenfassen, Ernährung, auf Frisches achten, keine Fertigprodukte, auf die Gedanken achten, also Gedankenhygiene, Stressmanagement, noch weitere Dinge?
Eine angemessene Bewegung. Also man denkt vielleicht, wenn man viel körperlich arbeitet, dass das auch das ersetzt, aber trotzdem braucht man manchmal einen gewissen Ausgleichssport. Den mache ich gerne und auch viel draußen bewegen in der Natur, weil es ist, man weiß das zwar. Das ist immer das Problem, wir wissen alle, was gesund ist irgendwo.
Aber es ist
so heilsam, wenn du in der Natur bist und wirklich nicht die Gedanken schweifen lässt, aber einfach darüber nachdenkst, wie Gott ist in der Natur. Das ist so heilsam. Und dann dazu noch dort die Bibel zu studieren, da merkt man wirklich, wie es in der Bibel auch heißt, dass dieses Wort lebendig ist. Das ist heilsam für Körper und Seele.
Ja, schön. Also ganz praktische Tipps, die man auch selber sofort anwenden kann eigentlich, ohne großen Aufwand.
Und keinen Industriezucker. Das sind so ein paar Sachen, die Krebs auch liebt, also das saures Milieu muss man meiden, was auch durch Stress eben sehr schnell bedingt wird. Zucker und solche Sachen nicht, diese ganzen Krebsbeförderer halt. Die hatte ich damals nicht sehr viel, aber die musste ich auch komplett loslösen.
Und das ist in vielen Sachen drin, der Zucker, ne? Gerade in den verarbeiteten Lebensmitteln.
Ja. Schmeckt halt.
Ja, schmeckt. Okay, kannst du in der Rückschau einen Sinn in dem Leid sehen, das du erfahren hast?
Ich glaube nicht, dass Gott will, dass Menschen leiden in dem Sinne, aber ich glaube, dass er es benutzt, um gewisse Dinge beizubringen. Und ich glaube, ich hätte niemals Gott so kennengelernt und verstanden, dass er sich so sehr um die Menschen sorgt, wenn ich da nicht durchgegangen wäre. Ich musste oft an Hiob auch denken, der dann am Ende gesagt hat, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und für mich war eben, wie ich es gerade auch schon sagte, diese Selbstdisziplin einer der größten Vorteile, die ich mitnehmen konnte. Dass ich verstanden habe, wo ich Veränderung brauche und auch nachvollziehen kann. Und das ist eben ein Riesenvorteil, wie sich Menschen fühlen, die ähnliche oder gleiche Diagnosen oder Schicksalsschläge durchgehen. Kann denen viel, viel nachhaltiger helfen dann auch und sie verstehen dabei.
Was würdest du jemandem mitgeben, der ein ähnliches Schicksal hat und durchleben muss?
Gott ist nie derjenige, der schuld ist daran. Und wenn man das weiß und vielleicht nicht weiß, welchen Weg man einschlagen muss, dann ist mein Tipp auf jeden Fall, bete so lange, bis du Klarheit hast über den Weg, den du gehen sollst, und dann geh ihn und überlass alle Konsequenzen Gott. Aber das kann man theoretisch nicht einfach so lernen, das muss man durchleben. Aber man wird sehen, wenn man das so macht, Gott alle Konsequenzen zu überlassen, Gott wird dafür sorgen, dass er verherrlicht wird. Dauert manchmal Jahre, aber es wird passieren.
Man braucht Geduld, aber Gott hilft.
Ja.
Schön, David. Vielen Dank, dass du da warst und dieses wirklich bewegende und schöne Zeugnis mit uns geteilt hast, wo man ganz praktisch was mitnehmen kann. Ich denke, jeder auch für sich.
Sehr gerne. Dankeschön. Gott sei Dank.
Lieber Zuschauer, manchmal ist das Leben auf dieser Erde einfach beinhart. Vielleicht hast du auch heftige Schicksalsschläge erlebt und kämpfst mit Krankheit, so wie David. Gott hat versprochen, dass er uns gerade in schwierigen Zeiten nicht allein lässt. Wenn du dich ganz auf seine Verheißungen und sein Wort verlässt, auch wenn der Gegenwind stark ist, dann wird er dir den gleichen Frieden und Segen schenken, den er auch David geschenkt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.